Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Herfried Münkler hat einen Lehrstuhl für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Er hat aktuell eine Monumentalchronik über den 30-jährigen Krieg geschrieben und veröffentlicht. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR1. Leute, guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Münkler, wie viel Lebenszeit hat Sie der 30-jährige Krieg gekostet?
Das ist schwer zusammenzurechnen. Ich habe, als ich 2002 das Buch über die neuen Kriege veröffentlicht habe, schon darin ein kleines Kapitel über den 30-jährigen Krieg gehabt, wo es aber eher um Ähnlichkeiten ging zu heutigen Entwicklungen wie Söldnern, Warlords, Grausamkeit gegen Zivilbevölkerung. Und seitdem hat mich dieses Thema immer wieder beschäftigt. Die eigentliche Schreibezeit an diesem Buch, das Sie erwähnt haben, ist ungefähr ein Jahr gewesen.
Wenn man sich dann wie Sie nach einer gewissen Zeit oder auch nach gewissen Pausen wieder mit einem solchen Thema beschäftigt, entdeckt man noch Neues oder stößt man immer wieder auf den Umstand, dass diese Geschichte des 30-jährigen Krieges so gut wie auserzählt ist?
Ja, wenn Letzteres der Fall wäre, dann hätte ich vermutlich dieses Buch nicht geschrieben. Nicht? Man muss schon was Neues entdecken, aber da ich ja von Hause aus nicht Historiker, sondern Politikwissenschaftler bin, ergibt sich dieses Neues jetzt nicht aus einer Quelle, die erstmals gefunden worden ist oder aus ein paar Knochen eines Schlachtfeldes, bei denen man sagen kann, okay, die hatten alle Syphilis oder waren unterernährt, sondern es ergibt sich eher aus einer Beurteilung der politischen, der militärischen, der kulturellen und der ökonomischen Konstellation.
Was war da politikwissenschaftlich gesehen für Sie die wichtigste und eindringlichste Erkenntnis?
Na, wir haben vor dem Westfälischen Frieden und der in ihm begründeten völlig anderen politischen Ordnung eine Gemengelage von Konfliktstrukturen, die mit dazu beigetragen hat, dass dieser Krieg erstens so lange gedauert hat und zweitens, dass er auch mit solcher intensiven Grausamkeit geführt worden ist. Und diese Gemengelage war für mich darum interessant, weil ich glaube, dass wir sie in einer Reihe von heutigen Konflikten wieder beobachten können.
Also sicher nicht eins zu eins, aber eine Gemengelage, wie man sie beispielsweise auch in diesem extrem unübersichtlichen Nahen und Mittleren Osten findet?
Etwa, nicht? Also man, genau wie Sie sagen, darf das nicht glauben, man könne das eins zu eins übertragen und dann fragen, okay, wenn das damals die Franzosen waren, wer ist das heute nicht, sondern eher unter dem Gesichtspunkt äußere Interventen, innere Konfliktparteien und dann halt aus meiner Sicht die vier Dimensionen dieses Krieges. Erstens, 30-jähriger Krieg jetzt, ein Krieg um die Machtlagerung im Innern. Zweitens, ein Krieg um die Dominanz einer bestimmten Konfession, drittens ein Krieg um die Verschiebung von Grenzen und viertens die Beantwortung der Frage, wie die politische Ordnung in Europa aussehen soll.
Und die Kombination dieser vier Faktoren erklärt auch diese immens lange Dauer von 30 Jahren Krieg?
Ist jedenfalls einer der Faktoren, denn wenn man eine Dimension dieses Krieges oder eine Motivationsstruktur vielleicht in einem Kompromiss in den Griff bekommen hat, waren alle anderen drei noch da und standen sozusagen quer dazu, ja.
Beginn dieses Krieges, dieses Monsterkrieges, morgen vor 400 Jahren. Ein Krieg, ohne in alle Details zu gehen, der verschiedenste Ursachen hatte, religiöse, politische, machtpolitische Ursachen.
Ja, also die Übereinanderlagerung unterschiedlicher Motive, die kann man im Prinzip schon beim Prager Fenstersturz, also dem morgen vor 400 Jahren stattgehabten Ereignis sehen, wo es zunächst um die Frage geht, soll der König, also ein Habsburger Ferdinand, der im Jahr darauf zum deutschen Kaiser Ferdinand II. Gewählt wird, soll der allein das Sagen haben oder soll der Böhmen in Zusammenarbeit mit den Ständen, sprich dem Adel und den Städten, regieren? Das ist eine Auseinandersetzung, die hat man in Europa zur damaligen Zeit an vielen Orten. Die sind in den Hugenottenkriegen in Frankreich erkennbar, im Aufstand der Niederlande. Und dann ab 1640 folgende in der ersten großen bürgerlichen Revolution in England. Nicht? Ja. Und diese Frage ist beim Fenstersturz eine der zentralen Fragen. Die andere Frage ist die der Konfessionalität, sodass das also von Anfang an zusammenspielt.
Warum war die Religionsfrage so wichtig?
Ja, die ergibt sich daraus, dass die Kirche Besitzungen hatte. Diese Besitzungen sind dort, wo die Reformation vorgedrungen ist, der Kirche entzogen worden, beziehungsweise die Mönche haben die Klöster einfach verlassen und sind in weltlichen Besitz überführt worden. Und die Kirche möchte den gerne wieder zurückhaben, sodass es auch eine Auseinandersetzung um Eigentumsfragen ist. Und dann natürlich auch nach der Formel des Augsburger Religionsfriedens, dass derjenige, der der Herr des Landes ist, auch die Religion bestimmt. Wenn ein Wechsel an der Spitze eines Landes stattfindet und der Herrscher nimmt das Jus Reformandi, also das Recht des Konfessionswechsels in Anspruch, dann müssen die Untertanen dem folgen, ja, oder sie wandern aus. Dann nehmen sie das Jus Emigrandi in Anspruch und dadurch sind während dieses Krieges dann auch so große Flüchtlingsströme entstanden.
Wenn ein Krieg so lange dauert, müssen zwangsläufig Militärs eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Beispielsweise der deutsche Feldherr von Wallenstein. Viel noch in Erinnerung als eine Geschichte, die Friedrich Schiller damals sozusagen in die deutschen Lehrpläne katapultiert hat. Mhm. Was war das Besondere an diesem Wallenstein?
Naja, ein einfacher böhmischer Landedelmann, ursprünglich protestantisch getauft, dann wohl aus Karrieregründen und mit einer gewissen Faszination für Italien und die dortige Lebensweise zum Katholizismus konvertiert, wird er zu einem der großen Organisatoren von Heeren. Das heißt, er ist in der Lage, Geld zu mobilisieren, um militärische Arbeitskraft einzusammeln, ja, die in Heeren entsprechend zu trainieren und dem Kaiser zur Verfügung zu stellen. Aber dafür will er natürlich belohnt werden mit Geld und mit Macht, sodass er auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung Herzog von Friedland, Fürst von Sagan und Herzog von Mecklenburg ist.
Irgendwann war das vorbei, dann wurde er erst gestürzt und dann umgebracht. Warum?
Naja, die Kurfürsten sehen das mit großer Sorge, wie der Kaiser über Wallenstein immer mächtiger wird. Und deswegen sorgen sie auf dem Kurfürstentag von 1630 in Regensburg dafür, dass Wallenstein abgesetzt wird. Das ist die erste Entlassung Wallensteins. Und das muss der Kaiser machen, weil er sonst seinen Sohn nicht gewählt bekommt von den Kurfürsten. Aber dann landet Gustav Adolf, nicht? Und Tilly wird bei Breitenfeld geschlagen und man ist darauf angewiesen, dass Wallenstein wiederkommt. Und ich würde sagen, in der Schlussphase verschwört sich der Kaiser gegen Wallenstein und nicht Wallenstein gegen den Kaiser und lässt ihn ermorden.
Wir wollten über die Verwüstungen dieses Krieges sprechen. Wie kann man das sozusagen auf den Punkt bringen?
Die Verwüstungen greifen immer mehr um sich. Dabei spielt der Umstand, dass der Krieg länger dauert, als im Prinzip die Heere aus Deutschland ernährt werden können, eine zentrale Rolle. Zunächst muss man allerdings sagen, das Problem dieses Krieges ist, was seine lange Dauer anbetrifft, auch der Umstand, dass es eine offene Kriegsökonomie ist. Das heißt, es strömen von außen Gelder, Waffen und Männer permanent ein, sodass der Krieg nicht, was bei geschlossenen Kriegsökonomien der Fall ist, wie Clausewitz das genannt hat, ausbrennen kann. Ja. Ja, sondern er kriegt permanent von außen Nachschub.
Und auch das mit Söldnern und Warlords?
Warlords schaffen die Deutschen in der Regel selber, aber Söldner oder auch reguläre Einheiten, also gleich am Anfang schickt Spanien wallonische Infanterieregimenter, die somit hin zu dem Besten gehört, was man in Europa bekommen kann. Dann kommen holländische Truppen, aber vor allen Dingen englische. Später greift Dänemark in den Krieg ein, dann Schweden. Dabei sind auch schottische Soldaten, die von ihrer Einstellung, Tapferkeit, Ausdauer her besonders leistungsfähig ist. Also es kommt von allen Seiten nach Deutschland, kommen Soldaten, weswegen ich dann auch gesagt habe, dieser Krieg ist ein europäischer Krieg und zwar von Anfang an.
Wie heftig waren die Übergriffe, die militärischen Übergriffe oder die Übergriffe der Soldaten auf die Zivilbevölkerung?
Ja gut, die, also sagen, nach damaligem Kriegsbrauch fordert man eine Stadt dreimal zur Kapitulation auf. Wenn die dann nicht kapituliert hat und sie wird gestürmt, dann finden 24 Stunden lang, die Frage ist, ob man das nach 24 Stunden beenden kann seitens der höheren Offiziere, Plünderungen und Vergewaltigungen statt, nicht? Das hat auch durchaus sozusagen seine militärische Logik, weil die Leute, die eine Stadt verteidigen, dann überlegen, beim dritten Mal vielleicht rechtzeitig zu kapitulieren, um einem solchen Massaker zu entgehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass nach der Zeit der großen Schlachten, die ich ungefähr von 1631 bis 1634, also Breitenfeld ist die erste große Schlacht, Lützen da drin und Nördlingen, als im hiesigen Raum die schwedische Vormachtstellung untergeht. Nach dieser Zeit findet der Krieg eigentlich so eher als Scharmützelkrieg statt. Und es kämpft nicht mehr Militär gegen Militär, sondern Soldaten gegen Bauern.
Und parallel zu diesem langen militärischen Zeitraum auch Hunger und Seuchen?
Ja gut, das ist gewissermaßen eine der klassischen Begleiterscheinungen solcher Kriege. Die Flüchtlingsströme kommen hinzu, die Heere. Ungefähr die Hälfte der in den Heeren Durchziehenden sind Soldaten, die andere gehören zum Dross, Marketender, Ehefrauen, die üblichen Drosshuren und was es da alles so gibt. Und das sind sozusagen auch solchen Verbreitungsmaschinen, denn dort, wo Krankheiten zuvor endemisch gewesen sind, werden sie jetzt epidemisch überall herumgeschleppt.
In Münster gab es im Jahr 1648 den sogenannten Westfälischen Frieden, eine ziemlich mühsame Angelegenheit damals. Warum?
Ja, 4 Jahre mindestens hat man verhandelt. Eigentlich hatte man schon 1642 alle Beschlüsse gefasst, aber das begann damit das Problem, dass man Städte finden musste, die als Verhandlungsorte geeignet waren. Und die durften nicht wirklich im protestantischen, aber auch nicht wirklich im katholischen Gebiet liegen. Und dann hat man also Münster und Osnabrück im Übrigen ausgesucht. In Osnabrück sind die konfessionellen Fragen verhandelt worden, in Münster die großen Machtfragen.
Okay, wer waren die Sieger und wer waren die Verlierer damals?
Ja, eigentlich ist dieser Friede ein Friede, der kein Siegfriede ist, sondern ein Verhandlungsfriede, bei der man versucht, alle Parteien einigermaßen zu saturieren. Aber es gibt schon Sieger, nicht? Also der Verlierer, könnte man sagen, ist das Haus Habsburg, weil durchgesetzt wird, dass der Kaiser, sprich die Wiener Linie der Habsburger, nicht mehr mit dem spanischen König, sprich der spanischen Linie des Hauses Habsburg, koalieren darf. Das ist ein großer Erfolg der Franzosen, die in diesem Krieg ja auf protestantischer Seite intervenieren, geleitet von einem Kardinal der katholischen Kirche, nämlich Richelieu, aus anti-habsburgischen Gründen, weil man fühlt sich eingekreist. Nicht? Die Franzosen zerschlagen diese Eingreisung, insofern gehören sie zu den Siegermächten. Dann könnte man sagen, Schweden gehört zu den Siegermächten, denen gehört nunmehr Pommern und das Land um Bremen. Zu den Siegermächten gehört sicher auch Bayern, die den Kurhut behalten, und die Oberpfalz, die Sachsen, die die beiden Lausitzen kriegen, und Nordhessen, also Hessen-Kassel, die das Marburger Land bekommt.
Unter politischen, auch diplomatischen Kriterien war das ein gut ausgehandelter Friedensvertrag?
Es ist ein Friedensvertrag, der eine prinzipiell neue Ordnung in Europa schafft, weil es nicht mehr darum geht, dass eine Macht an der Spitze Europas steht, das wäre das Haus Habsburg gewesen, sondern sich ein System von 5 großen Mächten etabliert, spricht von der Pentarchie, unter denen Frankreich so etwas wie eine Hegemonialrolle hat. Und dann zweitens, es ist ein System, das auf einer sogenannten binären Ordnung, ich nenne das jedenfalls so, beruht. Das heißt, binär, ein drittes gibt es nicht, nicht? Krieg oder Frieden, ein drittes gibt es nicht. Und schaut man in den 30-jährigen Krieg hinein, dann ist das Problem eigentlich dieses Dritte. Denn viele kämpfen gegeneinander, ohne sich den Krieg erklärt zu haben.
Was
wird verändert?
Was können wir heute von diesem westfälischen Frieden und von diesem 30-jährigen Krieg lernen?
Entpolitisierung der konfessionellen Fragen, also Verwandlung des Glaubensbekenntnisses in eine persönliche Angelegenheit. Etwas jedenfalls, an der sich nicht mehr die Linie Freund-Feind entzünden kann. Das wird für den Vorderen Orient wichtig sein, und gleichzeitig ein System der Kompromisse, das heißt Abkehr von Werte- und Wahrheitsfragen, das ist ja der Witz des Religiösen, und hin zu Interessensfragen, die man kompromissförmig beenden kann.
In der ersten Stunde haben wir viel über die Zeit 1618 bis 1648 gesprochen. Lassen Sie uns jetzt über unser Jahr sprechen, über 2018. Womit fangen wir an? Mit der Großen Koalition? Erste vorsichtige Zwischenbilanz dessen, was da in den letzten Wochen passiert ist?
Hat lange gedauert, nicht? Großer Druck aus Europa, dass man sich vielleicht das eine oder andere Land leisten kann, in dem es keine Regierung gibt, aber nicht Deutschland, um auf diese Weise nach dem Scheitern von Jamaika doch möglichst schnell zu einer Regierung zu kommen. Interessante Rolle des Bundespräsidenten, die zwar verfassungsrechtlich möglich ist, aber eigentlich nicht zur verfassungsrechtlichen Praxis der Bundesrepublik gehörte.
Also gab es auch noch nie?
Nein, das Einbestellen der Partei nicht, die Ermahnung doch nochmal zu ventilieren, ausgesprochen ungeschicktes und man muss sagen, politisch kurzsichtiges Agieren von Schulz, der darüber dann letzten Endes auch seine Karriereaussichten verloren hat. Und Frau Merkel als Moderatorin, aber ich muss sagen, in der gegenwärtigen Situation ist mehr Führung gefragt, als sie eigentlich im Repertoire ihrer Aktionsmöglichkeiten hat.
Wenn Sie sich die letzten Wochen dieser Großen Koalition angucken, oder eigentlich sind es ja die ersten Wochen dieser neuen Großen Koalition, ein ermutigender Auftakt oder eher ein müdes Weiter-so?
Ja, leider eher ein müdes Weiter-so, nicht? Relativ viel Streit. Das hat etwas damit zu tun, natürlich, dass die CSU vor Wahlen steht und dass ihnen, wie man so sagt, der Hintern auf Grundeis geht und sie deswegen permanent sozusagen die Dobrindts an der langen Leine herumbellen lassen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch bei der Sozialdemokratie die Vorstellung, wir wollen nicht kannibalisiert werden, was ich glaube auch das Ergebnis einer falschen Analyse ist und deswegen immer wieder sozusagen Parlamentsdebatten dazu zu nutzen, um sich von der Regierung und insbesondere den CDU-Vertretern innerhalb der Regierung abzusetzen, was auch nicht besonders gescheit ist. Und siehe da, es wird auch von den Wählern nicht honoriert. Das müsste endlich auch mal in den beiden Parteizentralen ankommen.
Also die SPD liegt in allen Umfragen nach wie vor unter 20%, hängt möglicherweise auch mit diesem neuen Traumduo Andrea Nahles und Olaf Scholz zusammen?
Ja, also Scholz als gewissermaßen die fleischgewordene Farblosigkeit. Andrea Nahles, die einem jedenfalls nach einiger Zeit, denke ich, wenn man ihr zuhört, eher auf die Nerven geht, als dass sie einem mitreißt. Und dann der Umstand, dass das Außenministerium mit Maas niemanden hat, der eigentlich die wunderbare Rolle des Außenministers, die einem tendenziell in jedem Politbarometer an die Spitze katapultiert, bespielen kann, sondern eher blass bleibt. Man sieht ihn dann auch bei seinen Auftritten, fragt sich dann irgendwie, wie kommt denn der Student da rein?
Vielleicht ist er ja noch ein Lernender.
Das glaube ich nicht. Er ist schon dafür viel zu lange im Politikbetrieb. Er hätte eigentlich wissen müssen, wie er diese Rolle füllen muss. Und er hat sie unglücklicherweise genau in der Situation, wo man strategisch eine bessere Verbindung zu den Russen braucht, konterkariert und setzt jetzt nach wie vor auf die USA, die ihn aber am Nasenring durch die Manege ziehen werden.
Wir haben versucht, eine kurze Bilanz, vorläufige Bilanz dessen zu ziehen, was in Berlin mit der Großen Koalition, mit der neuen Großen Koalition bisher passiert ist. Wenn wir den Blick auf Europa richten, gibt es da Dinge, die Ihnen Freude machen oder Zuversicht einflößen, oder ist eher das Gegenteil der Fall?
Also eigentlich bin ich einer, der versucht, selbst noch aus dem kleinsten Funken so etwas wie Zuversicht zu gewinnen. Aber Europa ist zurzeit in einer wirklich schwierigen Situation. Also man kann sagen, es entscheidet sich im Augenblick, ob die USA gewissermaßen an die Stelle eines wohlwollenden Hegemon die Position eines missgelaunten Imperiums setzen und die Europäer gewissermaßen eine nachgeordnete Macht im imperialen Bereich der USA darstellen, wenn sie nicht auf die Beine kommen und eine energische Politik dagegen machen. Aber da bin ich skeptisch.
Hängt das nur und ausschließlich an der Person Trump?
Nein, das hängt sicher daran, dass Europa für die USA geostrategisch eine geringere Rolle spielt. Die USA sind nicht mehr so ohne weiteres zu einer gleichzeitigen Machtprojektion in den atlantischen und den pazifischen Raum in der Lage. Das hatte schon Obama wissen lassen, hat dann gesagt, der pazifische Raum sei der interessantere. Das unterscheidet das 21. Jahrhundert vom 20., als Europa auch für die amerikanische Wirtschaft wichtiger war, sodass also die Europäer immer ein bisschen anstehen müssen und betteln, um zur Kenntnis genommen zu werden in den USA. Das ist ein Nachteil für sie. Aber dann kommt natürlich schon die Situation der Unberechenbarkeit hinzu. Also die Person Trump einerseits, andererseits der Umstand, dass er Leute, die er mal in Ämter gehoben hat, auch wieder rausschmeißt, dass es nur so eine Freude ist. Mit dem Ergebnis, dass man in Brüssel, Paris und Berlin nicht genau weiß, mit wem man es demnächst zu tun haben wird.
Wobei auch Europa in einer schwierigen Situation ist, weil die einzelnen Mitgliedstaaten auch schwerer einzuschätzen sind als früher. Wenn wir uns Italien angucken, jetzt gibt es eine Koalition zwischen dieser Clownstruppe und den sehr rechtslastigen. Und die basteln jetzt oder haben einen Ministerpräsident gebastelt, von dem kein Mensch auf diesem Planeten jemals was gehört hat.
Ja, vielleicht die Ehefrau von Herrn Conte hat ihn schon mal gehört. Aber man kann sagen, Europa ist gekennzeichnet durch ein Wachstum der zentrifugalen Kräfte. Und die ungeheure Mühsal, diesen Laden zusammenzuhalten, also die Kräfte des Zentripetalen dagegen zu organisieren, da ist nicht sichtbar, wie das auf Dauer funktionieren soll. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, man hat immer wieder Zeit gekauft. Westbalkan, Griechenland, Überschuldungskrise, Flüchtlingsprobleme und so weiter und so weiter. Man hat aber die gekaufte Zeit nicht nutzen können, um die Probleme zu bearbeiten, wenn nicht gar zu lösen, sodass eine Schichttorte von ungelösten Problemen entstanden ist, die auf Europa liegt. Und man kann sagen, wenn das mit Italien jetzt schief geht, dann ist das vermutlich das Ende von der Europäischen Union, wie wir sie die ganze Zeit kannten. Und das wird folgenreicher werden als der Brexit.
Wenn wir uns die Welt, wenn wir uns Europa angucken, erleben wir eine Renaissance des Autoritären in der Politik?
Kann man sagen. Das hat sicher eine Fülle von Gründen sehr unterschiedlicher Art. Sehnsucht nach Führung auf der einen Seite, die damit zusammenhängt, wenn die Verhältnisse unüberschaubarer werden, wenn Zukunft ungewiss wird, dann gibt es eine ausgeprägte Sehnsucht nach jemandem, der den Leuten sagt, wo es lang geht. Das kommt dem entgegen. Zum anderen aber natürlich auch, wir kommen aus der alten Bundesrepublik, aus einem Land, das sich dann schließlich angewöhnt hatte, dass die Leute ein relativ hohes Engagement bürgergesellschaftlicher, aber auch politischer Art hatten. Jetzt verändern sich Lebensverhältnisse oder haben sie schon verändert. Es ist nicht mehr so, dass der Papa da abends Zeit hat, unendlich lange auf irgendwelchen Parteiversammlungen herumzuhängen, sodass also die Rate der Parteimitgliedschaft dramatisch zurückgegangen ist. Auch die Zeit, in der Leute sich engagieren, dazu kommt, dass viel mehr umgezogen wird. Und von daher schlägt natürlich dann auch die Stunde der Gestalten, die Politik als Beruf betreiben und nicht mehr so nebenher.
Ja, dazu kommt ja noch ausgehend oder abgeleitet von dem, was Sie gerade erzählt haben, dass es einen dramatischen Ansehensverlust auch gegeben hat der etablierten Politik, der Politiker generell, der sogenannten Eliten, im Übrigen auch der Journalisten.
Hat damit zu tun, bleiben wir mal bei den Politikern, über Journalisten will ich mich heute bei Ihnen nicht äußern, hat damit zu tun, dass die Politiker natürlich den Mund auch sehr voll genommen haben und erzählt haben, was sie alles können und was sie wollen und was sie machen werden. Eigentlich wohlwissend, wenn sie nicht ganz dumm waren und keine Ahnung hatten, dass die Eingriffsmöglichkeiten, die Steuerungskompetenz der Politik keineswegs so groß ist, nicht? Und sozusagen diese Diskrepanz, Mund voll genommen und dann relativ wenig an tatsächlichen Steuereffekten hinbekommen, das führt natürlich dann in Teilen der Bevölkerung dazu, entweder, dass sie Politiker verachten oder dass sie von Politik abkehren und irgendwie sagen, es ist ja sowieso egal, wer da regiert, die machen das ja sowieso nicht richtig.
Aber man hat ja dann bestimmte Alternativen vor die Nase gesetzt bekommen und die dann auch gewählt. Wenn wir zwei so unterschiedliche Figuren nehmen, die allerdings die beiden wichtigsten Länder dieser Welt repräsentieren, Trump und Putin. Warum? Was macht die Attraktivität dieser Figuren aus, weshalb sie offenkundig beliebter sind und eher gewählt werden als der etablierte Politikertyp?
Ich glaube, beide bewirtschaften kollektiven Narzissmus. Also sozusagen das Gefühl, ich bin zwar ein kleines Licht, aber ich gehöre einer bedeutenden Fackel an. Putin, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der tumultarischen Ära Jelzin so etwas wie eine nationalistische Linie in die russische Politik hineingebracht hat und bei den Russen das Gefühl vermittelt hat, ja, wir sind jetzt wieder wer. Trump in anderer Weise, der sich aus der Fülle der Verpflichtungen der USA im Sinne von Investitionen in kollektive Güter, also welche, die man nicht nur konsumiert als derjenige, der investiert hat, sondern die im Prinzip allen, auch den Drittbrettfahrern zur Verfügung stehen, sich zurückzieht und sagt America first, also sozusagen, wenn wir in der Weltpolitik irgendwas machen, dann muss das letzten Endes auch im Interesse der USA sein.
Wenn wir uns nochmal die Welt angucken, speziell Europa, können wir konstatieren, es gibt einen eindeutigen Trend nach rechts. Und wenn es diesen Trend gibt, ist der unumkehrbar?
Also es gibt auch einen Trend nach links, nicht? Also vor kurzem haben wir das ja noch festgestellt, dass in Griechenland und in Spanien eher linkspopulistische Gruppierungen an die Macht gekommen sind. Auch die
in Griechenland
neue,
zumindest.
Ja, in Spanien haben die nur beachtliche Wahlergebnisse erzielt. Die neue italienische Regierung ist dadurch gekennzeichnet, dass die politisch stärkere Kraft linkspopulistisch jedenfalls so auftritt, ob sie das wirklich ist, andere Frage, aber so auftritt. Von denen kommen auch ganz bestimmte Forderungen, wie etwa Mindesteinkommen und die Senkung der Beschäftigungszeit, also früheres Renteneintrittsalter, etc. Also es gibt sozusagen eine Spreizung, entweder zum linken oder zum rechten Rand. Generell kann man sagen, die politischen Perspektiven sind kleinräumiger und kurzfristiger geworden.
Aber wenn man diesen Rechtstrend nochmal anguckt, der möglicherweise doch ein bisschen stärker ist als der Linkstrend und in die entsprechenden Länder schaut, nach Polen, nach Ungarn, die entsprechenden Figuren anguckt, jemanden wie Orban in Ungarn beispielsweise. Wo liegt das Faszinierende an Person und Programm, dass Länder in so eine Richtung gehen?
Also was die Visegrad-Staaten anbetrifft, Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechien, wo ja überall diese Figuren eine zentrale Rolle spielen, kann man sagen, naja, die sind halt erst vor kurzem, vor 30 Jahren aus einem Imperium, dem äußeren Ring der alten Sowjetunion herausgekommen und möchten jetzt gewissermaßen nicht sich hereinreden lassen in alle ihre Dinge von Brüssel, nicht? Ja. Sodass also gewissermaßen hier so ein gewisser anti-autoritärer Effekt die Grundlage für den Aufstieg autoritärer Figuren darstellt. Solche Paradoxien kann man ja im Politikbetrieb immer wieder beobachten. Das ist das eine. Das andere ist, in anderen Fällen gibt es politische Organisationen, die sagen, wir müssen zu viel an Gemeinschaftsaufgaben übernehmen. Das sagt der Front National in Frankreich, das sagt die AfD in Deutschland. Wir wollen uns mehr um uns und uns allein kümmern. Also ein Ausscheiden aus Großräumlichkeit und Langfristigkeit.
Wobei das ja manchmal auch zu grotesken Geschichten kommt. Beispiel Polen, ein Land, das unfassbar von Zuschüssen der Europäischen Union profitiert hat und gleichzeitig sich weigert, einen Flüchtling aufzunehmen.
Ja, die Polen betreiben das, was man in Brüssel etwas beschönigend Rosinenpickerei nennt, nicht? Sie holen sich aus Europa das heraus, was ihnen gefällt, aber agieren mit einer reduzierten Solidarität, die sie ein bisschen verschleiern, indem sie sagen, ja, wir haben ja das Problem mit der Ukraine und den Ruthenen und so weiter und so weiter. Aber sie tragen eigentlich nichts bei zu Europa. Und das Schlimme ist, Europa hat keine Instrumente, sich gegen diese aufmüpfigen Figuren vom Rande durchzusetzen.
Wir sind am Ende der Sendung. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ihr Gemütszustand vorsichtig pessimistisch oder vorsichtig optimistisch?
Ach, ich würde sagen, ich versuche, alle Gründe für Zuversicht zu versammeln. Das ist kein Optimismus, aber es ist doch ein gewisses Zutrauen in die Zukunft.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war es in Leute heute Vormittag mit dem Berliner Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler.
Eins gehört. SWR.